Ja, wir sind immer noch bei Mose. Mose-Szenen auf unserem Weg mit Gott ist die Überschrift im Moment. Und wir haben jetzt in den letzten Wochen die 10 Gebote etwas näher beleuchtet. Und heute geht es um Schriftlichkeit im Alten Orient und um unseren Umgang mit der Bibel heute. Wie bin ich da drauf gekommen? Ich habe mir einfach überlegt, in welcher Schrift hat man eigentlich auf die 10 Gebote, auf die Tafeln geschrieben? Ja, es gibt in der Theologie gibt es eine Fachrichtung, die nennt sich Umwelt der Bibel, und da beschäftigt man sich genau mit diesen Sachen. Da geht es darum, herauszufinden, wie das Ganze, in welchem Kontext das Ganze stattgefunden hat. Wann hat Mose gelebt? Welche Hochkulturen gab es in der Zeit? Ja, das war eine ganz spannende Geschichte. Ich habe da so eine Arbeit drüber geschrieben und möchte euch so ein bisschen damit reinnehmen, und zwar mit der nächsten Folie. Da ist eine Familie im Museum und der Vater erklärt den Kindern, das also ist Mose. Und dann fragt eins der Kinder, was fotografiert er da am Himmel mit seinem Tablet? Er hält die 10 Gebote hoch. Und da sieht man einfach, wie sehr sich unsere Welt verändert hat, dass das, was damals die Tafeln waren, auf die mit Stein geschrieben, worden ist, in Stein eingeritzt, das ist heute vergleichbar mit unserem Tablet. Ne? Nur warum hält er das da in die Sonne? Ja. Aber das hat, das steht so ein bisschen für das, womit ich mich beschäftigt habe. Es geht nämlich darum, wie wurden eigentlich Gedanken festgehalten und welche Schriften gab es in der Zeit und wie sind die Inhalte der Bibel weiter transportiert worden von Generation zu Generation. Ist ein ganz spannendes Thema, und ich werde mich aber heute nur auf das beschränken, was tatsächlich in der Zeit von Mose passiert sein könnte. Und wir wissen, dass es in den Mose-Texten selber viele Hinweise auf eine Schreibtätigkeit gibt. Also einmal ist es Gott selbst, der auf die beiden Steintafeln schreibt, auf die Tafeln mit den 10 Geboten. Dann gibt es die Gesetze für die Priester und für die Leviten und die Ältesten. Die schreibt Mose in ein Buch. Das war damals so eine Buchrolle aus Papyrus, vermutlich. Und dann gibt es diese 70 Ältesten, die waren Schreiber oder Amtleute. Also Luther übersetzt diesen hebräischen Begriff mit Sutarayu. Das ist die Wortwurzel, ist Satar, das heißt Schreiben. Und es ist gar nicht so sehr, dass das Schreibende waren, sondern dass das seine Schreiber waren. Und von daher weist das so ein bisschen auf einen beruflichen Status hin. Also das waren wohl geübtere Leute. Aber es gab auch Handwerker, die haben zum Beispiel die Namen von den 12 Stämmen in diese Kronen eingraviert. Und diesen Satz, heilig dem Herrn. Das heißt, die konnten auch schreiben. Und die Israeliten allgemein sollten das wichtigste Gebot, was Gott gegeben hatte, nämlich diesen aaronitischen Segen, auf die Türpfosten ihrer Häuser schreiben, wenn sie denn in das Land hineinkommen. Also von daher ist es schon erstaunlich, dass diese Sklaven, die da in Ägypten gelebt haben, in irgendeiner Form schreiben konnten. Die Frage ist, wie haben sie geschrieben und in welcher Schrift? Und jetzt hat man viele Jahrhunderte angenommen, dass das gar nicht möglich ist, weil man ist davon ausgegangen, dass es die ägyptischen Hieroglyphen gibt, und die bestanden aus 700 bis 5000 Silbenzeichen. Und das zu erlernen für so einen einfachen Sklaven war relativ unwahrscheinlich. Ja, aber ich möchte auf die einzelnen Schriften etwas näher eingehen. Das ist die nächste Folie. Und zwar einmal, wie gesagt, die Hieroglyphen. Das ist den meisten ein Begriff. Das sind diese wunderschönen Verzierungen, die man in den Pyramiden zum Beispiel gefunden hat. Das waren bildhafte Zeichen in Stein gemeißelt. Und die Schreibrichtung war unterschiedlich. Mal von rechts nach links und mal von links nach rechts. Macht es natürlich nicht einfacher, wenn man das Ganze entziffern muss. Sprache war ägyptisch. Und die ältesten Funde sind datiert auf 3000 vor Christus. Und das ist der Knackpunkt. Entziffert hat man das Ganze erst ab 1822 nach Christus. Weil vorher ist man davon ausgegangen, es könnte sich um eine Schrift handeln, aber es könnten auch einfach Verzierungen sein. Und die, mit der Entzifferung dieser Texte, dieser Hieroglyphen, ist eine ganze Hochkultur wiederentdeckt worden. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Ja, dann gab es parallel zu diesen Hieroglyphen, gab es sowas wie eine Schreibschrift. Und das nennt sich die hieratische Schrift. Das waren stark schematisierte Zeichen, geschrieben mit Pinsel und Tinte auf Tonscherben, auf Schreibtafeln oder Papyrusrollen. Und die Schreibrichtung ist von rechts nach links. Also auch so wie später die hebräische Schrift ist von rechts nach links. Im Gegensatz zu unserer. Sprache eben ägyptisch und die Funde eben auch aus der Zeit ab 3000 vor Christus. Und entziffert ist das Ganze, wie gesagt, ab 1822 nach Christus. So, und jetzt wird's spannend. Man hat in Südägypten hat man Felsinschriften gefunden. Und das ist noch gar nicht so lange her, nämlich 1999. Und diese ältesten Funde sind datiert auf ungefähr 1800 vor Christus. Und jetzt haltet euch fest, das ist vermutlich eine Alphabetschrift. Das heißt, man könnte tatsächlich auch als nicht gebildeter oder nicht hochgebildeter Mensch in irgendeiner Form geschrieben haben. Weil man geht davon aus, dass das Söldner oder eben Arbeiter in Türkisminen waren, die diese Felsinschriften eingeritzt haben. Die Sprache ist vermutlich semitisch, also Hebräisch ist auch eine semitische Sprache. Und es sind Bildzeichen, die in Fels geritzt wurden, ist aber schwer zu entziffern, weil die Schreibrichtung auch nicht klar ist. Also man weiß nicht, ob von rechts nach links, von oben nach unten, wie auch immer. Ja, was man dann schon eher weiß, das sind Felsinschriften, die sind am Anfang 1900 gefunden worden. Und zwar datiert auf 1200 vor Christus. Das sind die Vorläufer des semitischen Alphabets, aus dem sich dann das hebräische Alphabet entwickelt hat. Und diese Vorläufer sind auch Felsinschriften. Davon gibt's dann mehr, aber das Besondere daran ist, dass das tatsächlich in der Gegend um den Sinai gefunden worden ist. Man geht davon aus, dass das in semitischer Sprache geschrieben worden ist. Man kann auch mittlerweile die Bildzeichen einzelnen Buchstaben zuordnen. Trotzdem bleibt die Entzifferung schwierig, weil es sich nur um Konsonanten handelt und man nicht weiß, ob die von rechts nach links oder umgekehrt geschrieben haben. Was noch interessant ist, 50% der Zeichen stimmen mit den Hieroglyphenzeichen überein. Das heißt, da könnte eine Entwicklung sein von der ägyptischen Schrift hin zu dieser proto-sinaitischen Alphabetschrift. Ja, es kommt noch eine andere Folie dazu. Wie gesagt, diese Hieroglyphen sind eine Silbenschrift und das sind zwischen 700 und 5000 Zeichen. Verwendet werden nur Konsonanten und die Ausbildung war langwierig. Es gab eine Schreiberzunft, die hohes gesellschaftliches Ansehen genossen hat, aber das waren wirklich nicht viele Leute, die das schreiben konnten und dementsprechend das kompliziert war das Ganze auch zum Erlernen. Das Gleiche gilt für die hieratische Schrift, eben die Schreibschrift. Bei der Wadi el-Hol-Schrift oder bei dieser Alphabetschrift ist es anders. Das waren nicht geübte Schreiber, sondern vermutlich semitische Söldner oder Sklaven. Oder bei der, in der Gegend um den Sinai, Arbeiter in den Türkisminen, die einfach etwas in die Felsen eingeritzt haben. Jetzt ist natürlich spannend, wann könnte dieser Auszug aus Ägypten gewesen sein und wann könnte Mose gelebt haben? Man geht davon aus, dass das in der entweder 1500 vor Christus oder 1300 vor Christus der Fall gewesen sein könnte. Aber Chronologien in der Zeit sind etwas schwierig zu rekonstruieren, weil es da noch keine Fixpunkte gibt, wie zum Beispiel eine Sonnenfinsternis. Ja, und deshalb sagt man, 1500 vor Christus ist die wahrscheinlichere Variante, aber man weiß es nicht so ganz genau. Auf jeden Fall sind alle diese Schriften sind ungefähr aus dieser Zeit und das lässt schon gewisse Rückschlüsse zu, auch wenn man das nicht mit Sicherheit alles so sagen kann. In welcher Schrift könnte Mose jetzt also geschrieben haben? Der könnte natürlich in den ägyptischen Hieroglyphen oder in hieratischer Schrift geschrieben haben, weil er am Hof des Pharao aufgewachsen ist und dementsprechend eine gute Ausbildung genossen hat. Die Frage ist nur, wer hätte das lesen können? Weil wenn diese Schrift 700 bis 5000 Zeichen enthält, hätte das Schwierigkeiten machen können. Wahrscheinlicher oder möglich ist diese proto-sinaitische Alphabetschrift, weil das relativ einfach erlernbar ist und weil es eben diese Felsinschriften gibt, die eben da am Sinai später aufgetaucht sind. Vielleicht ist die Alphabetschrift tatsächlich älter, als man das bisher angenommen hat. Aber hier besteht auf jeden Fall noch Forschungsbedarf. Aber es ist so ein kleiner Einblick. Es ist ein kleiner Einblick in die Welt der Bibel, in die Umwelt der Bibel. Die Frage ist einfach, was machen wir damit heute? Man hat tatsächlich in den letzten 2 Jahrhunderten angefangen, vieles in Frage zu stellen, was in der Bibel steht. Und manche sind dann davon ausgegangen, dass die Bibel sowas wie ein Märchenbuch ist. Weil man dachte, vieles ist historisch nicht belegbar. Und dadurch sind manche Menschen in einen Konflikt gekommen mit ihrem Glauben, weil sie angefangen haben, daran zu zweifeln, ob das überhaupt so sein kann. Und wenn diese Glaubenszweifel einfach dadurch entstanden sind, dass man gedacht hat, ja, das mit der Bibel, das kann so nicht stimmen, dann ist das teilweise auch etwas, ja, was einen vom Glauben wegziehen kann, ne? Und dieser Konflikt zwischen Glauben und Wissenschaft hat Theologen wirklich auch dahin geführt, dass sie überlegt haben, wie war es denn? Gibt es da Verbindungen? Und kann man gewisse Zweifel auch auflösen, dadurch, dass man forscht, ne? In der neueren archäologischen Forschung konnten tatsächlich auch einige historischen Rätsel gelöst werden. Und trotzdem bleibt vieles ein Geheimnis. Und es lässt sich nicht alles genau rekonstruieren. Das ist spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Und es ist auch spannend, da zu forschen. Aber wenn wir die Bibel mit Gewinn lesen wollen, lautet die zentrale Frage, wer prüft? Prüfe ich die Bibel oder prüft die Bibel mich? Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir an die Bibel heran? Mit welcher Brille lesen wir die Bibel? Da gibt es einmal die intellektuelle Brille. Die intellektuelle Brille bedeutet, ich lese die Bibel und ich versuche sie mit meinem Weltbild und mit meiner Logik in Einklang zu bringen. Und dann bin ich auf meine intellektuellen Fähigkeiten stolz. Kann man machen. Aber es bringt einen nicht unbedingt weiter, wenn man die Bibel mit Gewinn lesen will. Weil im Endeffekt, wenn ich mein Weltbild zum Maßstab mache, dann sortiere ich die Stellen aus, die nicht reinpassen. Und das ist schade, weil damit nimmt man sich Dinge weg. Und der Schlüssel ist eigentlich Demut. Einfach zu wissen, dass ich nicht alles weiß. und zu wissen, dass mein Weltbild nicht der Nabel der Welt ist. Und von daher ist diese intellektuelle Auseinandersetzung mit der Bibel ohne Demut keine gute Sache. Weil es gibt immer Dinge, die wir nicht genau rekonstruieren können und wo wir uns was nehmen, wenn wir uns zum Nabel der Welt machen. Und wenn wir denken, unser Wissen und unsere Fähigkeiten sind der Schlüssel, um die Bibel zu lesen. Es gibt noch andere Brillen, zum Beispiel die rosa-rote Brille. Das heißt, ich lese ab und zu einzelne Bibelverse, die mich aufbauen, aber ich lese die Bibel nicht regelmäßig und auch nicht im Zusammenhang. Vielleicht ist mir manches unangenehm und dann suche ich mir lieber angenehme Stellen raus. Das ist die rosa-rote Brille. Das sind die Bibelverse, die ich dann vielleicht auf dem Smartphone zugeschickt kriege, die mich aufbauen. An denen halte ich mich fest, aber das andere, naja, das lassen wir. Ist auch zu schwierig, ist zu anstrengend. Das ist die rosa-rote Brille. Dann gibt es die Sorgenbrille. Die Sorgenbrille. Das heißt, ich würde ja gern mehr Bibel lesen, aber wann? Ich habe einfach zu viel zu tun. Und wenn ich mich dann mal hinsetze und lese, dann kann ich mich nicht konzentrieren. Das ist die Sorgenbrille. Mir geht zu viel im Kopf herum und das Bibellesen ist schwierig, weil mein Kopf einfach voll ist mit anderen Dingen. Und weil ich vielleicht auch keine Zeit habe, keine Zeit finde. Und dann die vierte Brille ist die lebensverändernde Brille. Das heißt, ich lese die Bibel mit betendem Herzen. Und ich bete, Jesus, bitte sprich zu mir durch dein Wort und verändere mein Denken und verändere mein Handeln. Das ist die lebensverändernde Brille. Wir haben die Wahl, welche Brille wir aufsetzen beim Lesen. Jesus hat damals nicht von Brillen gesprochen, sondern er hat das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld gebraucht. Und zwar sagt er, dass es Saatkörner gibt, die auf den Weg fallen. Das wäre zum Beispiel vergleichbar mit dieser Brille, die ich aufhabe, wenn ich das höre und denke, das kann sowieso nicht stimmen. Das geht dann hier rein und wieder raus. Damit nehme ich mir etwas und damit kann das Wort Gottes nicht in mir arbeiten, weil da ist einfach Asphalt. Da ist einfach ein Weg und kein Durchkommen. Dann gibt es die Saatkörner, die in die Erde fallen und schnell aufgehen, aber darunter ist felsiger Boden und sie bekommen keine Wurzeln. Das ist so mit der rosa-roten Brille. Jesus konnte diese rosa-rote Brille nicht aufhaben, als er in der Wüste versucht worden ist. Da hat der Teufel ihm Bibelstellen genannt. Bibelstellen, die ihn dazu bewegen sollten, Dinge zu tun, die nicht richtig sind. Aber Jesus hat sich in der Bibel ausgekannt, in den Schriften. Und er hat dann dagegen gehalten und konnte sagen, nein, es steht aber auch geschrieben. Und dann hat er eine andere Bibelstelle zitiert, die besser passt. Und ich glaube, wir müssen im Wort Gottes verwurzelt sein. Wir müssen im Wort Gottes zu Hause sein, dass uns nichts durcheinander bringen kann. Und deshalb ist es gut, nicht die rosa-rote Brille aufzuhaben mit so ein paar Bibelstellen, sondern das Ganze. Das ganze Wort Gottes, um uns nicht durcheinander bringen zu lassen. Dann spricht Jesus von der Saat, die zwischen die Dornensträucher fällt. Die geht zwar auf, aber die Dornen überwuchern sie. Und das ist das mit den Sorgen, mit der Sorgenbrille. Die Frage ist, wie kriege ich dieses Bibellesen ganz praktisch in meinen Alltag hinein? Wir machen das im Bibeltraining. Im Bibeltraining lernen wir ganz konkret, an welchem Zeitpunkt lese ich am besten. Lese ich früh morgens, wo mich noch nichts ablenken kann? Lese ich vielleicht in der Mittagspause oder lese ich am Abend? Da muss jeder so für sich rausfinden und wir trainieren das auch. Ne? Wir gucken dann von Monat zu Monat, hat's geklappt? Oder müssen wir da nochmal ran an die einzelnen Punkte? Und es geht darum, das Bibellesen in den Tag mit einzubauen, regelmäßig zu lesen. Und wir haben jetzt in einem Jahr das Neue Testament durchgelesen. Manche haben auch in einem Jahr die ganze Bibel durchgelesen. Und es verändert uns, es macht was mit einem. Also wir haben eine Frau dabei gehabt, mittlerweile nicht mehr, die ist gar kein Christ, die hat gesagt, ich mache einfach mit. Und dann hat die mir erzählt, dass sich die Depressionen verbessert haben in der Zeit, seit sie liest, einfach nur liest. Das macht etwas mit uns. Und das ist nämlich der vierte Punkt, den Jesus anspricht, die Saat fällt auf guten Boden. Sie geht auf und bringt 30-fache und 100-fache Frucht. Es macht etwas mit uns, wenn wir das Wort Gottes lesen und wenn wir es mit einem betenden Herzen, mit einem offenen Herzen lesen. Es gibt uns festen Grund unter die Füße. Und wenn dann mal Stürme kommen, dann reicht es nicht aus, wenn wir nur so ein bisschen lesen oder wenn wir sagen, ach, das betrifft mich nicht. Oder wenn wir das nicht in den Alltag eingebaut kriegen. Das Bibellesen ist ganz wichtig. Die Bibelstelle, die Birgit am Anfang vorgelesen hat, mit der möchte ich schließen. Und zwar ist es diese Stelle aus Hebräer 4. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das Wort Gottes ist lebendig. Wenn wir anfangen zu lesen und auf einmal merken, es lebt, ja? Also wenn die Texte anfangen, in uns zu leben, wenn es weiter wirkt, wenn wir auf einmal merken, diese Gebote, Sabbat, oder auch dieses Gott an erste Stelle zu setzen, es macht was mit uns, es arbeitet in uns, dann ist das ein Zeichen dafür, dass das Wort Gottes lebendig ist. Und es hat Kraft. Es hat auch Kraft, zum Beispiel, wenn ich niedergeschlagen bin, mich wieder aufzurichten. Das Wort Gottes hat Kraft. Es hat mir, wenn ich entmutigt bin, hat es die Kraft, mir wieder Mut zu geben. Es ist schärfer als ein Schwert und dringt durch, bis es Seele und Geist trennt. Das ist auch gut, wenn man zum Beispiel in seiner Gefühlswelt durcheinander ist und merkt, Gedanken und alles strömt auf mich ein. Und die Gefühle sind irgendwo in Aufruhr. Und ich setze mich dann hin und lese Bibel, dann bewirkt das, dass ich auf einmal meine Seele, meine Gefühle trennen von dem, was der Geist Gottes mir sagen möchte. Es trennt Seele und Geist. Und wenn da dieser Sturm in uns tobt und wir gehen hin und lesen einfach nur das Wort Gottes, dann hilft es uns, wieder Klarheit zu gewinnen und zu unterscheiden, was sind jetzt meine Gefühle und wo spricht der Geist Gottes zu meinem Geist. Das bewirkt das Lesen der Bibel mit offenem Herzen. Und insofern ist die Bibel wie ein Schwert, das trennt und hilft uns, Dinge voneinander zu unterscheiden. Die Bibel ist auch ein Richter der Gedanken und der Absichten unseres Herzens. Er richtet uns, einfach indem wir die Gebote ja lesen und merken, du sollst nicht lügen, oh, jetzt habe ich gelogen, geht ja gar nicht. Insofern richtet uns das Wort Gottes, ist ein Richter, ist aber auch eine Maßschnur für unser Leben, eine Messschnur. Und es überführt uns in unseren Absichten. Wenn wir uns selber auf die Schliche kommen möchten, dann hilft es, wenn wir die Bibel als Spiegel benutzen, wenn wir lesen und merken auf einmal, was in unserem Innersten vor sich geht. Weil Gott spricht zu uns, er spricht zu uns durch die Bibel, durch sein Wort. Und es ist wie so ein Dialog. Ich könnte da jetzt ewig weitermachen, aber ich wollte euch einfach nur so ein bisschen ermutigen dazu. Lest. Lest dieses Wort, es ist etwas ganz Kostbares und wir sind sehr froh, dass wir die Bibel haben, dass die uns überliefert worden ist und dass sich die Menschen die Mühe gemacht haben, das weiterzugeben von Generation zu Generation.